ist Bullshit Bingo. Die neue Staffel eures Lieblingspodcasts Die Pferde sind nicht das Problem. Maren und Silke pulverisieren alte Glaubenssätze und entlarven verschwurbeltes Expertenwissen als Bullshit. Habt Spaß! Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder alle da seid und hallo, liebe Maren.
Hallo, liebe Silke, hallo, liebe alle. Ja, heute haben wir das schöne Thema Anatomie ist keine Meinung. Auch in dieser Folge geht es wieder um eine Person, von der man annehmen könnte, dass sie fachlich kompetent ist, sein sollte. Also es geht um einen Artikel über das Lumbosakralgelenk, geschrieben von der Inhaberin einer Osteopathieschule und veröffentlicht in einem hochwertigen Pferdemagazin. Aha. Und zuerst, ich habe das gesehen und dachte, hey, prima, endlich geht's mit dem Thema mal voran. Also ich betreibe da gefühlt schon ewig Aufklärungsarbeit zum Thema Lumbosakralgelenk, aber leider weit gefehlt. Also kontraproduktiver hätte dieser Artikel wirklich nicht sein können. Und er hat damals bei mir für eine derartige Irritation gesorgt, dass ich beschlossen hatte, ihn auch detailliert zu rezensieren, anstatt das Thema in einer Podiumsdiskussion irgendwie weich zu spülen, ja. Also ich wollte die Dinge auf den Punkt bringen und das war aber keine gute Idee, weil jetzt alle Beteiligten böse mit mir sind. Schnüfft's. Aber fachliche und themenbezogene Kritik zu meinem Text habe ich von den Beteiligten übrigens bis heute nicht bekommen.
Oh je, ich erinnere mich genau. Ich war nämlich der Auslöser. Ich hatte eine lange Bahnfahrt nach einem Elternbesuch vor mir und habe mir dieses sehr seriös aufgemachte Pferdemagazin am Zeitungskiosk gekauft, um die Zeit der Bahnfahrt zu überbrücken. Mir waren ja schon durch deine Kurse Rolle und Funktion des Lumbosakralgelenks bekannt, denn du vermittelst das ja in deinen Kursen mittels deines Shetty-Skeletts, dass man das in die Hand nehmen, kann genau gucken, wo liegt das denn, das LSG, was hat es denn für einen Spielraum und so weiter. Also ich konnte mir direkt anschauen an diesem Skelett, wie es funktioniert. Und deshalb habe ich mich dann in der Bahn zuerst interessiert an diesem Bericht gemacht. Und ich bin völlig gescheitert. Ich bin einfach, das Gefühl hatte ich, ne? Ich bin gescheitert. Ich bin es eigentlich gewohnt, wissenschaftliche Texte zu lesen, auch medizinische. Und im Latein hat es auch fürs Latinum gereicht, aber leider nicht für den Bericht. Also was da an lateinischen Fachbegriffen durch die Gegend geworfen wird, ist unglaublich. Und es waren aber eigentlich nicht nur diese Fachbegriffe an sich, sondern deren geradezu mutwillige Aneinanderreihung und ständige Wiederholung.
Ja, das gehörte zu den Punkten, die mir auch als erstes aufgefallen sind, ne? Also diese willkürliche und inflationäre Verwendung lateinischer Fachbegriffe und in einer für ambitionierte Laien gedachten Zeitschrift sollten die lateinischen Fachbegriffe meiner Meinung nach zugunsten des allgemeinen Verständnisses dann möglichst durch bekannte Begriffe in deutscher Sprache ersetzt werden.
Genau, das sehe ich auch so. Das ist ja auch kein medizinisches Fachmagazin.
Nee, überhaupt nicht.
Von daher, was soll das? Aber die Sprache war es nicht alleine, die mich kribbelig gemacht hat, sondern ich hatte einfach die ganze Zeit vom Gefühl her, das, was ich da lese, stimmt nicht mit dem, was ich damals am Chatty-Skelett gesehen hatte und erfüllen konnte. Das passte einfach nicht zusammen.
Und ja, schlaues Shetty, ne?
Deswegen habe ich dir den Artikel ja geschickt und habe gesagt, du Maren, genau. Erklär mir das mal bitte.
Ja, das war nicht einfach. Aber es ist eben ganz wesentlich, ne? Wenn man das mal in der Hand gehabt hat, dann weiß man, nee, also das kann so nicht sein. Ja. Und ja, also für mich standen da dann an erster Stelle die, also nach diesem komischen Sprachgebrauch, an erster Stelle die wirklich abwegigen Beschreibungen der Funktionsweise des Lumbosakralgelenks. Die beruhen einfach auf falschen Annahmen und die sind mit den anatomischen Gegebenheiten einfach nicht vereinbar. Und Dadurch, dass eine solche Zeitschrift einen solchen Artikel veröffentlicht, wird Anatomie zu einer Meinungsangelegenheit. Und das darf meiner Meinung nach nicht sein. Ja? Also darüber hatten wir auch in der letzten Folge schon gesprochen, in der vorletzten auch. Und dazu kam dann eben noch diese lineare und mechanistische Sichtweise, durch die Einzelteilen dann eine Bedeutung zugesprochen wird, die dem Ganzen einfach nicht gerecht wird. Und dann war da noch dieses anscheinend völlige Fehlen grundlegender Kenntnisse der Biotensegrität und jeglichen Gefühls für hebelfreie Körperorganisation. Ja? Und das war dann aber nur noch das Sahnehäubchen auf dem Schokotörtchen. Naja, ich bin dann also den Artikel Seite für Seite durchgegangen und habe möglichst genau und textbezogen argumentiert bzw. widerlegt.
Das macht man so in wissenschaftlichen Kreisen. Da wird über eine These diskutiert, sie wird fachlich analysiert, kritische Punkte werden aufgelistet, gegebenenfalls auch korrigiert. Das nennt sich Austausch. Wo hast du denn kritische Punkte entdeckt?
Ich fange mal so ein bisschen vorne an. Der Titel lautete das Lumbosakralgelenk mit der Unterzeile wichtig für die Aufrichtung im Pferdekörper. Ja, also was genau sich nun im Pferdekörper vom Becken abgesehen aufrichten sollte, das erschloss sich durch die folgende Lektüre schlichtweg nicht.
Stimmt.
Und zum Lumbosakralgelenk hieß es am Anfang des Artikels zum Beispiel, dass dessen Stellung im Raum die Gruppenform bestimmt. Formt. Aber ja, also das Lumbosakralgelenk steht ja nun nicht irgendwo im Raum rum. Ja, es verbindet die Wirbelsäule mit dem Kreuzbein und damit auch mit Becken und Hinterbeinen. Und dadurch hat es einen funktionellen, also veränderlichen Einfluss auf die individuelle Gruppenform. Später im Artikel kommen dann auch noch irgendwelche rassetypischen Gruppenformen dazu, aber die ergeben sich eben nicht aus der Winkelung oder Öffnung des Lumbosakralgelenks, sondern aus der rassetypischen Beckenform, also insbesondere der Darmbeine und der Darmbeinschaufeln, sowie der Verbindung zwischen Becken und Kreuzbein. Und das ist vor allem in Zusammenhang mit Islandpferden und einigen Kaltblutrassen gut zu wissen, weil da kann man sich so alleine vom Anblick her sehr schnell vertun, ob so ein Lumbosakralgelenk jetzt offen oder geschlossen ist. Aber weiter im Text. Ja, dann wird eine sogenannte Nullstellung des Lumbosakralgelenks definiert anhand des Winkels, den die Oberlinie eines Warmbluts im Gruppenbereich zeigt. Aber ja, Entschuldigung, also die Nullstellung des Lumbosakralgelenks, also ich nenne das die neutral geschlossene Position, die lässt sich nicht an irgendeiner Oberlinie der Gruppe festmachen. Nicht mal innerhalb einer Pferderasse, weil es auch bei Warmblütern unterschiedliche Beckenformen gibt. Ja, ich erinnere an unterschiedliches Exterieur auch von Springpferden und Dressurpferden, ja, aus den verschiedenen Zuchtlinien. Das heißt, und in dieser Position, also in dieser vermeintlichen Nullstellung, ist das Lumbosakralgelenk auch nicht gebeugt und schon gar nicht 15 bis 25 Grad, wie im Artikel beschrieben. Also da weiß ich nicht, wie man drauf kommt, außer durch hudeliges Abschreiben vielleicht.
Ja, das dazugehörige Bild hat mich auch völlig kopfschüttelnd zurückgelassen. Ich kann ja nur das für mich zur Bewertung nehmen, was ich auch wirklich tagtäglich im Umgang vor mir sehe. Und wir haben ein Pferd im Stall, das hat absolut null Winkelung im LSÖ. Der hat einen absolut funktionalen Rücken. Und wir haben aber auch ein Pferd im Stall, das... Mist, ich habe kein Winkelmesser mehr. Wie steil ist ungefähr das Matterhorn? Also das Pferd hat auf gut Deutsch einen wahnsinnigen Senkrücken. Von der Gruppe zur Sattellage geht's fast so steil runter wie die Kandahar-Abfahrt in Garmisch. Ohne Witz. Das ist unglaublich. Du denkst, das Pferd bricht in der Mitte durch. Der ist aber extra so gezüchtet, weil der so schön bequem zu sitzen ist. Aber dieses Pferd wurde 20 Jahre lang geritten und das bis zur hohen Schule und hat erst kürzlich mit über 20 nach einem Tritt musste er in Rente geschickt werden. Mit dem Rücken hatte er nie Probleme. Ja, es hat aber auch nie jemand zum Glück versucht, sein LSÜ in Nullstellung zu bringen.
Ja, oder zu öffnen, na, damit er sich schön versammelt.
Ja, also vor allem, wenn man die beiden Pferde vergleicht, ne, dann sieht Pferd Nummer 1 mit offenem LSG so aus wie andere Pferde mit geschlossenem. Und Pferd Nummer 2 sieht mit geschlossenem LSG so aus, als sei es sperrangelweit offen. Zumindest wenn man da mit Winkel und Gradzahl rangeht und nicht mit Pferdeverstand.
Also wenn man die Winkelung im Lumbosakralgelenk darstellen möchte, dann sollte man die Unterlinie von Lendenwirbelsäule und Kreuzbein betrachten. Ja, mhm. Die liegen nämlich bei neutral Null ungefähr auf einer Linie, auf einer Geraden. Oder man betrachtet die Veränderung des Winkels, den die benachbarten Dornfortsätze des letzten Lendenwirbels und des Kreuzbeins zeigen, ja, beim Öffnen und beim Schließen des LSG. Und genau das ist es auch. Man muss den Unterschied zwischen dem geöffneten und dem geschlossenen Lumbosakralgelenk individuell betrachten.
Ja.
Ja. Aber also einfach nur die Oberlinie nachmalen, das trifft die Sache absolut nicht. Ja, und dann kam ein relativ langer therapeutischer Part, den habe ich dann aber der Maike Knifka überlassen. Die hat dann dazu eine Rezension geschrieben, die ihr dann zusammen mit meiner Originalrezension auch bei mir im Blog findet. Also wer das nochmal nachlesen möchte, das ist alles noch da. Aber ja, was jetzt die Therapie angeht, da kam dann der Vorschlag, die Bauchmuskulatur isoliert zu stärken, und die fand und finde ich nicht nur therapeutisch fragwürdig, sondern auch unter dem Trainingsaspekt. Ja. Also nach meinem Verständnis von funktionalen Zusammenhängen im Pferdekörper führt dieses Vorgehen, also Bauchmuskeln zusammenziehen, unweigerlich in krankmachende Bewegungsmuster. Aber das hatten wir, glaube ich, schon. Und ja, also das Verständnis der Autorin von der Funktion des Lumbosakralgelenks, um das es ja nun in diesem Artikel ging, das war allgemein ziemlich schräg. Ja. Also wurde dann zum Beispiel im Artikel allen Ernstes die einseitige Öffnung des Lumbosakralgelenks beschrieben. Hm. Also wer jemals eine Pferdewirbelsäule mit Kreuzbein in der Hand hatte, der wird gefühlt haben, dass aufgrund der Gesamtkonstruktion eine einseitige Öffnung des scharnierartigen Lumbosakralgelenks nicht möglich ist. Also geht nicht, absolut nicht. Ja? Weil, also auch so in keine Richtung, weil die Querfortsätze von Kreuzbein und letztem Lendenwirbel durch Gelenksflächen miteinander verbunden sind. In die Richtung geht schon mal nichts. Das sorgt dann für eine enorme Stabilität. Und die seitliche Führung durch die kleinen Schiebegelenke, die ist so eng, dass allein die Vorstellung einer einseitigen Öffnung des Lumbosakralgelenks absolut schmerzhaft ist. Ja. Und ja, falls ihr euch jetzt die anatomischen Gegebenheiten nicht gut vorstellen könnt, also die einseitige Öffnung des Lumbosakralgelenks lässt sich vergleichen mit einer Tür, die nur in einer Angel hängt zum Beispiel. Ja. Und ja, die Aussage, dass das Lumbosakralgelenk sich einseitig öffnen kann, die ist schlichtweg falsch. Das ist nicht haltbar.
Vielleicht erklärst du noch mal kurz, wie das Lumbosakralgelenk eigentlich funktioniert.
Also wir können uns ja mal kurz angucken, was möglich ist.
Ja, das wäre super.
Also im Trab in einer Schwebephase, also im Galopp in der Schwebephase auch. Ja, aber wir nehmen jetzt mal den Trab. In einer Schwebephase kann sich das Lumbosakralgelenk physiologisch öffnen. Ja, um den Raumgriff zu erweitern, um sich dann aber auch im weiteren Bewegungsablauf bis zur Mitte der Stützbeinphase wieder zu schließen. Ja, das heißt, Schwebephase, LSG öffnet sich, damit das Hinterbein schön durchschwingen kann, Hinterfuß fußt auf, Körpermasse bewegt sich weiter vorwärts, LSG schließt sich langsam bis zu dem Moment der Entladung des Hinterbeins, Hinterbein fußt ab. Ja. So. Und das passiert im Trab in einem Bewegungszyklus zweimal. Also vereinfacht, verkürzt, rechtes Hinterbein am Boden, LSG ist zu. Dann kommt die Schwebephase, LSG kann auf sein. Dann linkes Hinterbein am Boden, LSG zu. Dann wieder Schwebephase, LSG auf. Also darf auf, muss nicht, darf. Ja. So. Und was ihr dabei beobachten könnt, ist, dass sich bei den meisten Pferden das Lumbosakralgelenk nur in der Stützbeinphase eines Hinterbeins vollständig schließt, während es auf dem anderen Hinterbein ganz leicht geöffnet bleibt. Aber das Lumbosakralgelenk selbst, das öffnet und schließt sich immer beidseitig. Weil sonst kaputt. Ja. So. Oder es öffnet sich in der Schwebephase nur beim Vorschwingen eines Hinterbeines und bleibt beim Vorschwingen des anderen eher geschlossen. Aber auch da haben wir unterschiedliche Bewegungsphasen, aber immer ein beidseitig gleichzeitig arbeitendes Lumbosakralgelenk. Mhm. Das bewegt sich grundsätzlich immer in der gleichen Richtung. Egal, ob es jetzt ganz zugeht oder nicht und ob es über dem einen Hinterbein etwas anderes macht als über dem anderen. Es öffnet und schließt sich auf jeden Fall immer im Ganzen. So, und diese beiden Phänomene, die sind beim Jungpferd zu Beginn der Ausbildung zum Reitpferd absolut normal. Ja, das ist dann die Händigkeit, haben wir selber auch. Aber bei fehlerhafter Ausbildung verstärkt sich die Asymmetrie der Bewegung und es verfestigt sich dann daraus das krankhafte Bewegungsmuster des Kurz-Langtretens, wobei aber die Bewegung des Lumbosakralgelenks dennoch immer beidseitig stattfindet.
Hm. Nur halt die Frage, ob es sich schließt oder nicht.
Genau. Ja, es schließt sich oder nicht, aber wenn es sich schließt, schließt es sich immer beidseitig. Wenn es sich öffnet, öffnet es sich immer beidseitig. Es gibt da kein Verwringen, Verdrehen, irgendwas. Also das gibt dieses Gelenk einfach nicht her.
Und das Kurz-Langtreten kommt dann halt, wenn es sich halt nicht öffnet in dem Moment, wo es sich öffnen müsste, oder es sich nicht schließt in dem Moment, wo es sich schließen müsste.
Wenn sich diese unterschiedlichen Bewegungsgewohnheiten dann manifestieren und verstärken.
Ja.
Ja, also wenn das Training so ist, dass es praktisch das, was das Pferd von Natur aus anfangs vielleicht angeboten hat, einfach nur immer weiter verstärkt, anstatt das auszugleichen. Ja, dann kommt das irgendwann zum Kurz-Lang-Treten.
Ja.
Ja, und dann geht's mal wieder weiter mit der Hankenbeugung. Hatten wir auch lange nicht mehr. Ne? Also die schwerwiegendste Fehlannahme, nicht nur der Artikelschreiberin in Bezug auf Hankenbeugung, ist ja, dass es sich um höhere Weihen handelt, die das Pferd erst nach der Grundausbildung erhält. Aber funktionale Hankenbeugung bezeichnet die Beugung von Knie- und Sprunggelenk unter Last. Ja, Ausrufzeichen. Also in der Mitte der Stützbeinphase des Hinterbeines. Und nicht, wie das Foto auf der letzten Seite des Artikels nämlich vermuten lässt, in der Mitte der Hankbeinphase. Ja, ein hängendes Hinterbein fein zierlich beugen kann jeder. Und in freien Bewegungen mit neutral geschlossenem Lumbosakralgelenk findet diese Beugung unter Last ganz natürlich und unspektakulär immer statt. Im Wechsel mit Streckung beim Abfußen. Ja, also Beugung in der Hangbeinphase und Streckung zum Auffußungspunkt hin. Und ebenfalls ganz natürlich ist eine momentane stärkere Beugung in Bewegungssituationen, die ein Zwischenspeichern von Bewegungsenergie einfordern. Hm.
Da fallen mir Rennpferde beim Start ein, oder? Ich glaube, mehr Hankenbeugung geht kaum.
Ja, die Menge macht's nicht. Ne? Also es geht ja um Funktionalität. Und wenn du Hankenbeugung noch weiter treiben wolltest, dann kämst du eben ganz schnell in den pathologischen Bereich. Mhm. Mhm. Ja? Also wenn ein Pferd eine bestimmte Bewegungsaufgabe hat und es ist auch dahingehend trainiert worden, dass es diese Aufgabe gut lösen kann, dann wird es immer den Grad an Hankenbeugung wählen, der ihm für die jeweilige Situation die besten Möglichkeiten gibt. Mhm. Ja. Aber ja, und ebenfalls im Artikel platziert ist dann die Hebelwirkung aus Kopf und Hals zum Zwecke der Hankenbeugung. Und das ist wirklich so ein absolut irreführendes Relikt aus den überholten mechanistischen Beschreibungen, aus den hebelbasierten Bewegungsvorstellungen, das kann jetzt einfach weg.
Das kann nicht. Das kannst du auch mit weniger Fachworten ausdrücken. Sag doch einfach Bullshit.
Bingo.
Oh Mann.
Naja, aber es kommt noch schlimmer. Das war jetzt schon wieder nur der Anfang. Es kommt schlimmer. Es kommt der fachliche Offenbarungseid. Also wirklich. Also das ist tierschutzrelevant, dass das verbreitet wird in einem Pferdemagazin, das sich dem Wohle des Pferdes verschrieben hat. Geschrieben von einer Betreiberin einer Osteopathieschule. Das sind Multiplikatoren vom Feinsten und das ist überhaupt nicht lustig. Ja? Also die Artikelschreiberin beschreibt die ideale versammelte Bewegung als, Achtung, Verkürzung der zweiten Hälfte der Stützbeinphase. Wörtlich glaube ich dann irgendwo sogar als Fehlen der zweiten Hälfte der Stützbeinphase. Mhm. Und dieser wundersame Bewegungsablauf wird dann durch Steilstellen des Beckens mit Hilfe des geraden Bauchmuskels erzielt.
Nochmal?
Ja. Sie beschreibt die ideale versammelte Bewegung als Verkürzung der zweiten Hälfte der Stützbeinphase. Und irgendwo eben auch wörtlich als das Fehlen der zweiten Hälfte der Stützbeinphase. Und dieser wundersame Bewegungsablauf wird dann durch Steilstellen des Beckens mit Hilfe des geraden Bauchmuskels erzielt. Probiert's mal aus. Lasst die zweite Hälfte der Stützbeinphase weg. Schreibt mir eine Mail, wie es war, was damit ging und was damit alles nicht ging. Also mein Punkt dabei ist, dass damit das räumliche und zeitliche Gleichmaß der Bewegung zerstört ist. Mhm. Und das ist ja eigentlich eines der wesentlichsten Kriterien für gesunde Bewegungsabläufe. Das steht ja auch irgendwie überall drin, ja, dass das räumliche und zeitliche Gleichmaß der Bewegung ganz wichtig ist. Mhm. Also durch dieses Steilstellen der Hinterhand öffnet sich einfach das Lumbosakralgelenk. Damit ist dann jede physiologische Kraftübertragung aus der Hinterhand nach vorne, aus der Hinterhand unterbunden und die Vorhand wird gnadenlos fehlbelastet. Und ja, wer jetzt die vorgeschlagene Übung ausprobiert, mit angespannter Bauchmuskulatur und angehobenem Schambein zu laufen und die zweite Hälfte der Stützbeinphase wegzulassen, der wird feststellen, dass man so nicht mehr vorwärts kommt, nichts mehr tragen kann, keine Steigung mehr bewältigt, auf unebenem Grund unsicher wird, dass die gesamte Muskulatur festhält, sobald die Anforderungen steigen und dass man einfach nur aussieht, als hätte man Bauchschmerzen. Mhm. Und genau das ist eigentlich die Bewegung mit steilgestelltem Becken. Das ist ein Hinweis auf Schmerzen und Unwohlsein, aber ganz sicher kein erstrebenswertes Ziel. Ja. Also mit steilgestelltem Becken öffnet sich ja dann auch der Hüftgelenkswinkel und sobald sich das Pferd in Bewegung befindet, hebt sich die Gruppe des Pferdes in der Mitte der Stützbeinphase und wir haben Anti-Hankenbeugung, die hatten wir ja auch schon. Ja, kommt auch noch öfter. Und um mit geöffnetem Lumbosakralgelenk die Gruppe im Verhältnis zur Vorhand zu senken, muss das Pferd eben die Hinterbeine weit unter den Leib schieben, weil beugen kann es die ja nicht, ja, es braucht die Diagonale. Und deshalb bekommt man die vermeintlich korrekte Hankenbeugung mit steilgestelltem Becken eigentlich nur in der Piaffe oder dem sogenannten Schulhalt zu sehen, weil in der Vorwärtsbewegung unweigerlich die Gruppe in der Mitte der Stützbeinphase nach oben kommt.
Ja. Da hatte ich gerade auf Facebook einen Disput mit so einer Dame, deren Pferd terartig bei der Handarbeit nach vorne hüppelte mit untertuschierten Hinterbeinen, dauergeöffnetem LSG, null Handenbeugung und hoher Gruppe. Ich dachte ja irgendwie, das soll so sein. Das soll ein terartär werden und ist nur irgendwie unterwegs verunglückt.
Kann ja passieren,
aber weit gefehlt. Sie wolle so ihrem Pferd den Galopp an der Hand beibringen. Aber für das verkürzte, versammelte Tempo müsse er ja erst noch richtig untertreten lernen. Mhm. Ja, So wird's bestimmt schon bald was. Mit Sehnen und Atemproblemen, mit Taktstörungen beim Reiten, vielleicht sogar einer ausgewachsenen Trageschwäche. Aber ich glaube, mit Galopp an der Hand.
Ich glaube, mit der Trageschwäche, das wird nichts mehr, das hat er schon. Das ist schon rum. Naja. Ja. Aber jetzt nochmal zum Mitschreiben. Ne? Also dieses Heranschließen der Hinterhand aus dem allgemeinen reiterlichen Sprachgebrauch, das öffnet in den meisten Fällen das Lumbosakralgelenk und stellt eben damit auch eine widersinnige Forderung dar, die krankmachende Bewegungsmuster erzeugt. Ja, das ist einfach so. Also, aber wir haben zumindest zum guten Schluss noch sozusagen klare Fakten und einen reinen Tisch, weil die Autorin die These, dass Hankenbeugung nur entstehen könne, wenn das Becken mit den Bauchmuskeln vorn fixiert wird und sich dadurch die Hüfthöcker nach hinten oben drehen und das Sacrum in Kontranotation steht. das ist ein ganzer Satz, Moment. Also die These lautet, dass Hankenbeugen nur entstehen könne, wenn das Becken mit den Bauchmuskeln vorn fixiert wird, sich dadurch die Hüfthöcker nach hinten oben drehen und das Sacrum in Kontranotation steht. Also vereinfacht gesagt, die steile Beckenposition ist für die Autorin Voraussetzung für Versammlung. Und das ist insofern gut, als sie sich im Gegensatz zu vielen anderen klar festlegt. Ja, so kann sich zwar in den Hanken nichts beugen, aber wir wissen, woran wir sind. Und in dem Artikel gibt es ja auch Bilder. Und dass die beschriebene steile Beckenposition in die Anti-Hankenbeugung führt, weil sich das Hüftgelenk dann erstreckt, das versucht das Skelett auf den illustrierenden Fotos wirklich eindringlich zu vermitteln. Ja, also auch wieder schlaue Knochen. Und würde man es nach den von der Artikelschreiberin beschriebenen Kriterien aufstellen, würde es unweigerlich nach hinten umfallen, weil so auch das anatomische Wunderwerk des Stehapparates einfach außer Kraft gesetzt würde. Ah. Und ja, also nach meinem Wissen hat diese These das Potenzial, wirklich auf Jahrzehnte hinaus den sie vertretenen Schulen die Auftragsbücher zu füllen, weil sie einfach Patienten ohne Ende produziert und keine Reitpferde.
Ja.
Und da mir gesunde und belastbare Reitpferde lieber sind als Vollzeitpatienten, bleibe ich dann doch lieber bei meiner These, dass echte Hankenbeugung und damit echte Versammlung in Bewegung nur mit unter Last neutral geschlossenem Lumbosakralgelenk möglich ist. Ja, also die das ausprobiert haben, können es ja auch zum großen Teil dann bestätigen.
Hm. Oh ja.
Und die Frage wäre ja, wie sich nun dieser vermiedene Diskurs weiterentwickeln könnte, weil Anatomie ist ja nun mal keine Meinung. Aber so ein Meinungsaustausch wäre vermutlich einfach auch nicht zielführend, weil wir dann wieder zwei zusammenhangslos nebeneinander stehende Aussagen haben. Was zielführend wäre, wäre eine Betrachtung dessen, was Pferde mit den jeweiligen Bewegungsmustern zu leisten in der Lage sind, wie gesund sie sind und ob sie alle Gangarten im Gelände, bergauf wie bergab, sicher gehen können.
Ja.
Das sprengt natürlich den Rahmen dieser Podcast-Folge, aber das könnt ihr euch ja dann im wirklichen Leben selbst anschauen. Was können die, was machen die und wie gesund sind die?
Ja, also auf zu den Pferden. Wir machen an dieser Stelle Schluss, damit ihr genug Zeit habt, selber die Augen aufzumachen, selber zu schauen, selber auszuprobieren. Geht raus und guckt euch die Pferde an und viel Spaß dabei. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, liebe Maren.
Tschüss, liebe Silke. Und tschüss, liebe alle.
Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gern und besucht vielleicht als Dankeschön einen unserer Kurse. Dann könnt auch ihr schon bald Bullshit erkennen und benennen.